Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen Tag nach dem Rücktritt von Verteidigungsminister zu Guttenberg ist seine Nachfolge geklärt. Bundeskanzlerin Merkel reagierte mit einer Kabinettsumbildung. Neuer Verteidigungsminister wird der bisherige Innenminister de Maizière. Dessen Amt übernimmt CSU-Landesgruppenchef Friedrich. Auf beide Politiker warten große Reformvorhaben bei der Polizei und bei der Bundeswehr.
Heute war Thomas de Maizière noch Innenminister. Schon morgen wird dieses Ressort von der CSU übernommen. Und der Kanzlervertraute tritt die Guttenberg-Nachfolge als Verteidigungsminister an. Die Kanzlerin hatte in Absprache mit CSU-Chef Seehofer sozusagen über Nacht die Ressorts getauscht.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit sowohl mit Thomas de Maizière in seiner neuen Funktion als auch mit Hans-Peter Friedrich in seiner Aufgabe als Bundesinnenminister.
Erst als sich fürs Verteidigungsministerium in der CSU niemand fand, stimmte Friedrich zu, beim Ringtausch das mächtige Innenministerium zu übernehmen.
Hans-Peter hat es auch sofort dann auch so akzeptiert. Er hatte es ja vorher nie ausgeschlossen.
Friedrich gilt als moderat. Die Opposition will jetzt erstmal abwarten.
Möglicherweise ist es ja auch eine Chance für die CSU, sich da ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft zu öffnen und von rechts ein bisschen nach innen zu robben in die Gesellschaft.
Eine gute Wahl sieht die Opposition in de Maizière, der als zuverlässig und fair gilt. Er muss umsetzen, was zu Guttenberg begann.
Er bekommt allerdings ein schweres Erbe, denn Herr zu Guttenberg hat leider keinerlei Voraussetzungen geschaffen, die man braucht, um die Bundeswehrreform tatsächlich zum Erfolg zu bringen.
Der war, glaube ich, schon Finanzminister, dann war er Kanzleramtschef, dann war er Innenminister, jetzt soll er Verteidigungsminister werden. Also er scheint die Allzweckwaffe von Frau Merkel zu sein.
Die Kanzlerin will handlungsfähig erscheinen. Schon morgen sollen die Neuen vereidigt werden.
Bundeskanzlerin Merkel musste die Kabinettsumbildung vor allem mit der CSU abstimmen, denn bislang stand das Verteidigungsressort den Christsozialen zu und das Innenressort der CDU. Den Tausch soll die Kanzlerin nach dem Rücktritt des CSU-Politikers zu Guttenberg selbst ins Gespräch gebracht haben. Sowohl Hans-Peter Friedrich als auch Thomas de Maizière gelten als Vertraute der Kanzlerin.
Den Hindukusch kennt Thomas de Maizière schon. Und auch für die Bundeswehrsoldaten dort ist er kein Unbekannter. Denn als Bundesinnenminister war der 57-Jährige für die Ausbildung afghanischer Polizisten durch deutsche Beamte zuständig. Und nicht nur das qualifiziert den erfahrenen Verwaltungsfachmann und Volljuristen für das Amt des Verteidigungsministers. Intime Kenntnisse der Bundeswehr hat er sozusagen schon in die Wiege gelegt bekommen. Denn sein verstorbener Vater, Ulrich de Maizière, war einer der angesehensten Generalinspekteure der Armee. Der Sohn ist Reserveoffizier. Der bisherige Bundesinnenminister ist ein enger Vertrauter von Angela Merkel. In der Großen Koalition war er ihr Kanzleramtschef. Ihm traut Merkel auch die Umsetzung der Bundeswehrreform zu. Der gläubige Protestant gilt als bedächtiger Intellektueller von scharfem Verstand. Ein Mann der leisen Töne. Hans-Peter Friedrich wird de Maizières Nachfolger als Bundesinnenminister. Seit der Bundestagswahl 2009 ist der 53-Jährige Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Friedrich ist wie de Maizière Jurist und stammt aus Oberfranken. Seit gut 12 Jahren sitzt er im Bundestag. Im Umgang gibt er sich gerne jovial und freundlich. Doch in der Sache kann er knallhart sein, auch gegen eigene Parteifreunde. Bei denen gilt Friedrich als eigenständiger Kopf. Auch, weil er sich in der Vergangenheit immer wieder mit Parteichef Seehofer anlegte. Trotzdem galt er in der CSU schon länger als geeignet für ein Ministeramt.
Zur Kabinettsumbildung nun eine Einschätzung von Ulrich Deppendorf, dem Leiter unseres Hauptstadtstudios.
Dass die Nachfolgeregelung für Karl Theodor zu Guttenberg so schnell passierte, hat hier in Berlin niemanden überrascht. Das ist der Stil der Kanzlerin. Besonders das Verteidigungsministerium benötigte schnell einen neuen Chef. Zu viele Baustellen hat der Vorgänger hinterlassen. Mit Thomas de Maizière hat Angela Merkel auch nach Meinung der Opposition den besten Mann für diese Aufgabe gefunden. Er ist ein absolut solider Arbeiter und genießt seit langem das Vertrauen der Kanzlerin. Ebenso wie CSU-Mann Hans-Peter Friedrich, der neue Innenminister, der nun ebenfalls vor großen Herausforderungen steht. Ein Beispiel, die Vorratsdatenspeicherung. Mit beiden Berufungen ging die Kanzlerin vor den Landtagswahlen auf Nummer sicher. Der Koalitionspartner FDP kann gut mit den Personalien leben. Für die CSU ist der Wechsel der Ministerien keine Niederlage, sondern, so sehen es viele hier, eher ein Vorteil. Die mögliche Schließung von Bundeswehrstandorten in Bayern muss nun der CDU-Mann de Maizière vertreten. Und damit zurück nach Hamburg.
In Libyen hält der Machtkampf an. Gemeinsam mit Anhängern beging Staatschef Gaddafi den sogenannten Jahrestag der Herrschaft des Volkes. Den immer größer werdenden Teil des Volkes, der ihn stürzen will, bekämpft er dagegen mit aller Härte. Im Osten des Landes, bislang in der Hand der Rebellen, gehen jetzt offenbar Gaddafi-Truppen in die Offensive, um Terrain zurückzugewinnen.
Zum ersten Mal in seinem Leben hat Ramzi die Kontrolle über eine Waffe. Dass es gleich ein Flugabwehrgeschütz sein muss, hätte sich der 18-jährige Student am Morgen noch nicht träumen lassen. Seit einer halben Stunde trainiert er den nicht ganz unkomplizierten Umgang mit dem Monstrum. Das provisorische Trainingscamp der Aufständischen mitten im Stadtzentrum von Benghazi. Hier melden sich jeden Tag Hunderte von Libyern, die für die Befreiung ihres Landes ihr Leben geben wollen. Das Problem nur, keiner von ihnen hat eine militärische Ausbildung. Die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf, denn die Zeit drängt. Hieß es bis gestern, der Osten Libyens sei befreit, sicher und unter Kontrolle der Opposition, sorgen Nachrichten über Kampfhandlungen zwischen Gaddafi-treuen Truppen und Rebellen in nur 160 Kilometer Entfernung von Benghazi für deutliche Nervosität. Sollte Gaddafis Luftwaffe versuchen, das ideologische Zentrum des libyschen Widerstands unter Feuer zu nehmen, müssen die Aufständischen gewappnet sein. Bislang ist man in Benghazi davon ausgegangen, mit demokratischen Mitteln gegen den Despoten vorgehen zu können, setzt auf Signale wie die täglichen Demonstrationen und den kontinuierlichen Aufbau einer neuen Verwaltung. Seit heute gibt es nun auch den Nationalen Rat, ein selbsternanntes Gremium unterschiedlicher politischer Gruppierungen. Der Nationale Rat für den Übergang garantiert, dass er alle internationalen Abmachungen Libyens einhalten wird und appelliert an die Staaten der Welt, ihn in diesem Sinne zu unterstützen. Der Sprecher des Rates hat deutlich gemacht, dass man in der derzeitigen Lage ein militärisches Eingreifen von außen akzeptiert. Konkret nannte er die Zerstörung der von Gaddafi kontrollierten Militärbasen, um das Volk vor weiteren Angriffen des Regimes zu schützen.
Wegen der Unruhen sind bereits mehr als 180.000 Menschen auf der Flucht aus Libyen und täglich kommen mehr über die Grenze nach Tunesien. Die EU warnt vor einer Katastrophe und stockte die Soforthilfe auf 10 Millionen Euro auf. Gebraucht würden unter anderem Zelte und medizinisches Gerät. Dramatisch ist die Lage am Grenzposten Ras Jedir.
Die ersten Schritte ohne Angst, endlich in Tunesien. Tagelang waren diese Arbeiter aus Bangladesch in Libyen auf der Flucht. Gaddafis Reich sind sie nun entkommen, doch dessen Anhänger mit der grünen Fahne beschimpfen die Flüchtlinge von der libyschen Seite aus bis zum Schluss. Das größte Problem auf tunesischer Seite ist die Weiterreise. Es gibt zu wenig Busse zum Flughafen und dort zu wenig Flugzeuge für die vielen, die zumeist mittellos in Tunesien ankommen. Hauptsache, wir sind heil in Tunesien, sagt dieser Mann aus Ägypten. Aber in Libyen, das war brutal, ergänzt sein Freund. Sie haben uns mit Stöcken geschlagen und alles weggenommen. Wir haben nichts mehr. Weil der Transport stockt, werden die Zeltlager in dem wüstenartigen Grenzgebiet täglich voller. Und wo so viele Menschen eng zusammenleben, wächst die Gefahr ansteckender Krankheiten. Ich muss sagen, die Situation ist kritisch. Wir können jeden Moment von den Ereignissen überrollt werden. Und dann wird es schlimm. Vor allem fehlt es im Lager an Wasser, Waschgelegenheiten und Toiletten. Und dieser Mangel dürfte sich im Lauf der Woche noch verschärfen.
Wenn es sehr gut läuft, können an einem Tag rund 5000 Flüchtlinge aus Tunesien ausreisen. Aber zugleich kommen mehr als doppelt so viele neu an. Das Land hat längst die Grenze seiner Leistungsfähigkeit erreicht. Und die Rufe nach internationaler Hilfe werden immer dringlicher.
Die Gewalt gegen Gaddafi-Gegner in Libyen beschäftigt jetzt auch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Chefankläger Moreno Ocampo kündigte ein Ermittlungsverfahren an, wenige Tage nachdem der Weltsicherheitsrat ihn mit der Prüfung der Vorgänge beauftragt hatte. Am Wochenende hatte das höchste UN-Gremium von systematischen Angriffen auf die Zivilbevölkerung gesprochen. Sie kämen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleich.
In New York hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen Libyen gestern Abend offiziell aus dem Menschenrechtsrat ausgeschlossen. Begründet wurde dies mit der anhaltenden Gewalt der libyschen Führung gegen das eigene Volk. Es ist das erste Mal, dass ein aktives UN-Mitglied den Menschenrechtsrat verlassen muss. Das Gremium mit Sitz in Genf überwacht die Einhaltung der Menschenrechte in den UN-Mitgliedstaaten. Libyen war erst vor einem Jahr in den Rat gewählt worden.
In Pakistan ist der Minister für religiöse Minderheiten ermordet worden. Shahbaz Bhatti war der einzige Christ in der Regierung. Die Täter schossen auf Bhatti in seinem Dienstwagen. Sie hinterließen ein Flugblatt einer ostpakistanischen Taliban-Gruppe. Der katholische Minister hatte sich gegen das strenge Gesetz zur Gotteslästerung ausgesprochen und war deshalb von Islamisten mit dem Tode bedroht worden. Premierminister Gilani verurteilte die Tat. Die katholische Kirche will Opfer sexuellen Missbrauchs finanziell entschädigen. Menschen, die als Minderjährige in kirchlichen Einrichtungen sexuelle Gewalt erlitten hätten, sollten bis zu 5.000 Euro erhalten. Das teilte die Deutsche Bischofskonferenz bei einer Sitzung des Runden Tisches gegen sexuellen Missbrauch mit. Betroffene könnten vom 10. März an entsprechende Anträge einreichen.
Was Rudolf Labarbe als kleiner Junge erlebt hat, lässt sich nicht wiedergutmachen. Er wurde von einem Priester sexuell missbraucht. Dennoch, die katholische Kirche will das Leid der Missbrauchsopfer anerkennen und hat deshalb Einmalzahlungen bis zu 5.000 Euro beschlossen. Zusätzliche Leistungen soll es für Härtefälle geben. Darüber hinaus übernimmt die katholische Kirche die Kosten für eventuelle Psychotherapien. Eine 500.000 Euro investiert sie zudem in einen Präventionsfonds.
Wir haben uns auch an der Rechtsprechung orientiert. Und da ist es durchaus so, dass die Summe von 5.000 Euro in der Größenordnung dessen liegt, was etwa auch im Schnitt an Zahlungen da genannt wird.
Erstmals öffentlich wurde der Missbrauchsskandal am Canisius-Kolleg in Berlin. Vor einem Jahr wurden sexuelle Übergriffe aus den 70er Jahren publik und in der Folge immer mehr Fälle von sexueller Gewalt in kirchlichen Einrichtungen. Die katholische Kirche ernannte den Trierer Bischof Ackermann zum Missbrauchsbeauftragten, richtete eine Telefonhotline ein und sie setzte sich an den runden Tisch mit Vertretern der Bundesregierung, aber auch mit anderen Institutionen, in denen es ebenfalls Missbrauchsopfer gibt, die auch entschädigt werden wollen.
Das ist mal ein Betrag, der jetzt genannt ist, aber das heißt überhaupt nicht, dass das jetzt auch dann die Marke ist, an dem sich dann der runde Tisch so orientieren wird.
Viele Missbrauchsopfer empfinden die Entschädigungssummen der katholischen Kirche als hohn. Nicht zuletzt, weil Betroffene in einigen anderen Ländern weitaus höhere Beträge bekommen.
Bei einer Schießerei am Frankfurter Flughafen sind 2 US-Soldaten getötet worden. 2 Menschen wurden schwer verletzt. Ein Mann hatte vor dem Terminal 2 mehrere Schüsse auf einen Bus der US-Streitkräfte abgegeben und war geflüchtet. Kurze Zeit später nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Sein Motiv ist noch unklar. US-Präsident Obama zeigte sich bestürzt über die Tat. Auch Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Westerwelle reagierten betroffen. Sie kündigten an, alles zu tun, um schnell Klarheit zu schaffen. Mit dem offiziellen Lückenschluss ist heute der Rohbau von Thüringens längster Brücke fertiggestellt worden. Die Brücke ist Teil der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und Erfurt. Das knapp 1,7 Kilometer lange Bauwerk überspannt das Ilmtal bei Langewiesen. In 6 Jahren soll die ICE-Trasse in Betrieb genommen werden. Die Fahrt von München über Erfurt nach Berlin soll dann nur noch 4 statt bisher mehr als 6 Stunden dauern. Die Lottozahlen: 4, 9, 36, 38, 42, 48. Zusatzzahl 41. Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 1, 8, 3, 4, 4, 7, 6. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 7, 5, 4, 6, 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 3. März.
Bis Freitag bleibt die Hochdruckzone stabil und beschert uns viel Sonnenschein. Am Samstag sorgt dann ein Tief für etwas mehr Wolken, die auch ein paar Tropfen oder Flocken fallen lassen. Aber ab Sonntag wird es schon wieder freundlicher. Heute Nacht ist der Himmel verbreitet sternenklar, örtlich bildet sich Nebel. Richtung Küsten hält sich allerdings hochnebelartige Bewölkung und dort sowie in Teilen Schleswig-Holsteins kann es morgen den ganzen Tag über trübe bleiben, während im übrigen Land wieder die Sonne scheint. Im Süden tauchen gelegentlich auch mal ein paar Wolken auf. In der Nordhälfte schwacher, sonst mäßiger, in Böen noch frischer bis starker Nordostwind. An Main und Oberrhein heute Nacht 0 bis plus 1 Grad, sonst minus 2 bis minus 8 Grad. Entlang des Rheins morgen milde 10 bis 11, im äußersten Norden nur 0 Grad. Am Freitag noch ähnliches Wetter, aber am Samstag ziehen von Norden Wolkenfelder bis in die Mitte. Dabei fällt stellenweise ein wenig Regen oder Schnee. Im Süden bleibt es meist sonnig. Am Sonntag wird es dann überall wieder freundlicher, aber auch etwas kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.30 Uhr mit Karin Mioska darin. Schwere Kämpfe, großes Leid. Libyen droht im Chaos zu versinken. Und Boykott an der Zapfsäule. Deutsche Autofahrer verweigern sich dem neuen E10-Kraftstoff.